Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute nach circa 10 Jahren mal wieder in Bielefeld zu sein, zu sehen, dass es euch gibt, dass es die Stadt gibt. Ja, ich bin schon so oft hier gewesen, man sollte meinen, das musst du doch wissen, du kennst doch Bielefeld. Ja, aber man hört das so oft, dass es das nicht gibt, dass man manchmal dann zweifelt und denkt, vielleicht habe ich mir irgendwie das auch eingebildet. Schön, dass es euch gut geht und dass ihr 2 Gottesdienste habt und dass ich spüre so viel Lebendiges hier. Wenn man eine Gemeinde nicht so kennt, sondern mehr so mit dem Herzen mal in einem Gottesdienst, mit einem wachen Herzen da ist, kann man ja so manches verspüren und das macht mir Mut und das freut mich sehr. Ich möchte ein Wort Gottes mit euch teilen an diesem Tag, unter der Überschrift der Predigt, was ist der Mensch, möchte ich gerne den Psalm 8 und die Verse 4 bis 7 dieser Predigt zugrunde legen. Und dort heißt es, wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Viel ist darüber gesagt worden und ich habe schon sehr oft darüber gepredigt. Gerade in letzter Zeit war ich mit einer Predigt unterwegs über unser Gottesbild. Und viel ist darüber gesagt worden, dass unser Gottesbild ganz viel mit unserer Gottesbeziehung zu tun hat. Wenn du ein schräges Bild hast von Gott, dann wird das auch mit der Beziehung nicht so einfach. Wenn du ein Gottesbild hast von einem nörgelnden alten Mann, der da auf seinem Thron sitzt, dem man sowieso nie recht machen kann und man hat nie genug gebetet, man ist nie brav genug gewesen, man hat nie genug gespendet, man hat nie genug mitgearbeitet und in Zeiten deiner größten Not ist das dann eben nicht der Papa oder der Abba, in dessen Arme du rennst. Oder wenn du versagt hast und traurig bist über dich selbst, ist das nicht der, zu dem du läufst mit deinem Schmerz und deiner Enttäuschung, sondern da wird eine ganz, ganz große Ferne irgendwie sein. Gottes Bild beeinflusst, wie wir Gott sehen. Das ist wichtig und richtig, aber ich glaube, ein falsches Menschenbild ist mindestens genauso gefährlich, ja, vielleicht sogar gefährlicher. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass diese beiden Koordinaten stimmen, wie bei einem Zielfernrohr. Wenn ich auf etwas ziele, ja, da gibt es einen Längengrad und es gibt einen Breitengrad. Wer jetzt gerade an Herrn Hopp denkt, den meine ich jetzt nicht, okay? Ausdrücklich den meine ich nicht. Ich meine nur, ist ja gerade ein bisschen in den Medien, ne? Dieses Zielfernrohr, bestehend aus Breitengrad und Längengrad. Und wenn ich auf etwas ziele, das, was dann in der Mitte ist, ja, da ist die Wahrheit. Und unser Menschenbild und unser Gottesbild sind wie Breitengrad und Längengrad. Und es ist ganz wichtig, dass beide Koordinaten stimmen. Und ich glaube, dass wir als Christen, besonders als evangelikale Christen, an dieser Stelle vielleicht hier und da auch etwas Nachholbedarf haben. Das Erste, was der Psalmist macht, ist ganz, ganz typisch menschlich. Ich nenne das mal den Menschen von unten betrachtet. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in den Bergen gewesen bist oder am Meer und diese unfassbare Weite gesehen hast. Und das macht ja was mit einem. Man fühlt sich ja sehr klein. Aber ganz besonders, wenn du mal so eine sternenklare Nacht hast, und du siehst diese ganzen Sterne da im Himmel und du denkst darüber nach, wie unendlich das alles ist und wie riesig das ist und wie weit weg diese Sterne sind. Meine Güte, der Mensch brüstet sich bis heute damit, mal auf dem Mond gewesen zu sein. Das ist direkteste Nachbarschaft. Ja, im Vergleich zu dem All, was da draußen ist. Und dann kann man sich ganz, ganz klein vorkommen. Und das ist das, was mit dem Psalmisten ja auch geschieht. Was ist der Mensch? Was ist der Sohn des Menschen? Beide Begrifflichkeiten, die hier gebraucht werden im Hebräischen, die den Menschen so von seinem irdischen Ursprung her sehen, in seiner Niedrigkeit und Vergänglichkeit. Sohn des Menschen, Ben Adam. Wer sind wir schon? Da stehe ich vor diesem Universum, da sehe ich diese ganzen Sterne und ich fühle mich winzig, winzig, winzig klein. Ist das schon mal so gegangen? Und vielleicht auch meine Probleme und was mich so beschäftigt den ganzen Tag über und wie das nächste Woche werden soll mit dem Kindergeburtstag und Sachen, die so riesig in meinem Leben erscheinen. Bei so einer sternklaren Nacht und angesichts des Alls fühlen wir uns ganz, ganz klein. Das ist auch nichts Schlimmes, das ist mal eine ganz gute Erfahrung. Aber es gibt das auch in destruktiv. Ich glaube, dass es Teil des Problems der gefallenen Menschen ist, dass wir Menschen gerne verachten und auch uns selbst als Menschen gerne verachten. Das ist ja, wo die Religion ins Spiel kommt. Religion bedeutet, die Götter sind zu preisen. Wer die verachtet und das vielleicht sogar noch lautstark tut, der gerät sogar mit Gesetzen in Konflikt. Gotteslästerung, Religionsbesudelung wird in fast keiner Gesellschaft gerne gesehen. Nein, die Götter sind zu preisen, aber die Menschen, die sind, können wie Dreck behandelt werden. Kann auch ganz negativ darüber geredet werden. Und der religiöse Reflex ist, dass der Mensch alles tut, um zu den Göttern emporzusteigen. Ja? Die Götter zu preisen, sich daran zu orientieren, aber sich selbst sehr, sehr negativ zu sehen. In der Vorbereitung auf diese Predigt stieß ich auf eine Vorlesung und zwar von Herrn Sigmund Freud, der ja auch schon seit 1939 nicht mehr unter uns weilt. Nein, das stimmt gar nicht, seit, doch, 1939. Aber seine Vorlesung vor jungen Studenten als Einführung in die Psychoanalyse. Und da sagt er Folgendes, hochinteressant finde ich. Er sagt, zwei große Kränkungen ihrer naiven Eigenliebe hat die Menschheit im Laufe der Zeiten von der Wissenschaft erdulden müssen. Die erste, als sie erfuhr, dass unsere Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist, sondern ein winziges Teilchen eines in seiner Größe kaum vorstellbaren Weltsystems. Der Psalmist, als er ins Universum geguckt hat, ja, hat wahrscheinlich noch gedacht von seinem Weltbild her, die Erde ist wenigstens der Mittelpunkt. Ja, die hat Gott für uns gemacht, wir sind der Mittelpunkt dieses Weltalls. Kopernikum hat es belegt, dass es nicht so sei und Freud hat sich sehr darüber gefreut. Ja, der Menschheit, diese naive Eigenliebe der Menschen, als wären sie etwas Besonderes, da hackt er drauf rum. Und dann geht es so weiter. Die zweite dann, als die biologische Forschung das angebliche Schöpfungsvorrecht des Menschen zunichte machte, ihn auf die Abstammung aus dem Tierreich und die Unvertilgbarkeit seiner animalischen Natur verwies. Auch darüber freut sich Freud. Der Mensch wird gedemütigt. Er soll kapieren, seine Erde ist nicht der Mittelpunkt des Alls und zweitens, er stammt vom Tier ab. Er ist nicht mehr als ein Affe. Und der Rest ist Zufall. So, ne? Da soll man nicht meinen, er wäre hier irgendwas Besonderes. Und dann, demütig wie er ist, hält er sich für den dritten wissenschaftlichen Zeugen, der den Menschen zu demütigen gesandt ist und sagt, die dritte und empfindlichste Kränkung aber soll die menschliche Größensucht durch die heutige psychologische Forschung erfahren, welche dem Ich nachweisen will, dass es nicht einmal Herr im eigenen Hause, sondern auf kärgliche Nachrichten angewiesen bleibt von dem, was unbewusst in seinem Seelenleben vorgeht. Will sagen, der Mensch ist ein Triebtäter. Vergiss das mal mit deinem Glauben und deinem Glaubensgrundkurs und das Buch, was du gerade gelesen hast und was du meinst, wer du bist. Es sind die ersten paar Jahre deines Lebens, da wird ein Betriebssystem aufgespielt und alle deine Meinungen, alles, was du bist, ist eigentlich nur deine Prägung. Und da kommen diese Nachrichten und deshalb machst du das, was du machst. Es ist ganz einfach und da hast du vor allen Dingen fast keinen Einfluss drauf. Ich würde mal sagen, eine gewisse wissenschaftliche Menschenverachtung, ich will mich gar nicht an Kopernikus und Darwin und Freud als solchen abarbeiten, die haben ihren Beitrag gebracht, die haben ihre Theorien gebracht. Ich möchte darauf hinweisen, wie viel Freude dieser Mann daran hatte, zu sagen, der Mensch ist nichts, er ist ein Affe, er ist nicht der Mittelpunkt. Ja, diese menschliche Größensucht, ich glaube, dass diese Art von Menschenverachtung im gefallenen Menschen angelegt ist. Ja? Dass das Teil des gefallenen Menschen ist, Menschen und auch sich selbst damit ja zu verachten. Und das ist der Mensch von unten betrachtet. Winzig, winzig klein, aus Staub gemacht, vergänglich und vor diesem Universum, was ist der Mensch? Kann man alles mal angucken, aber Gott sei Dank bleibt der gläubige Psalmist nicht dabei, sondern es geht weiter, nämlich der Mensch von oben betrachtet. Viel spannender. Vers 6. Du hast ihn, den Menschen, ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Wow, das ist aber jetzt mal eine krasse Kurve im Text, oder? Das ist aber jetzt mal eine krasse Kurve. Der Mensch als gottesähnlichstes Geschöpf. Ein wenig niedriger gemacht als Gott. Ich weiß, dass viele deutsche Bibelübersetzungen hier niedriger als die Engel schreiben. Konnte ich nicht nachvollziehen. Das Wort Elohim ist dort relativ eindeutig. Nicht ganz, aber relativ. Aber Paulus sagt in 1. Korinther 6, Vers 3, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Also es ist gesamtbiblisch gedacht nicht richtig, dass wir quasi in einer Art Hierarchie unter den Engeln stehen. Erst Gott, dann die Engel, dann die Menschen. Nein, Engel sind dienstbare Geister, sie sind Boten und sie sind auch da, um uns Menschen zu dienen. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Aber wie erfrischend ist es zu sehen, Gott orientiert uns nach oben an sich selbst. Dieser Mensch von unten betrachtet, diese negative, ja eher destruktive Sicht, die uns fertig macht, die uns klein macht, die uns Bedeutungslosigkeit zuspricht, das ist nicht, wie Gott uns sieht. Sondern Gott orientiert uns nach oben an sich selbst und nicht nach unten. Er hat uns geschaffen als sein Gegenüber, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er hat uns geschaffen, damit wir in Gemeinschaft mit Gott leben. Und Gott teilt sein Leben mit uns. Und er wollte nicht einfach ein Spielball seines Willens. Er wollte nicht einfach ein Gegenüber, das aufs Wort gehorcht. Nein, er hat uns geschaffen wie er, frei und auch mit einer eigenen Meinung. Man redet ja heute viel von künstlicher Intelligenz. Und ich frage mich, ob wir bald mal so weit sein werden, dass man sich vielleicht einen Ehepartner auch bauen lassen kann. Eine Art Roboter, vielleicht äußerlich vollkommen von einem Menschen nicht mehr zu unterscheiden, mit künstlicher Intelligenz, je nachdem, mit wem du verheiratet bist, fällt das vielleicht gar nicht so auf. Oh, Menschenverachtung. Seht ihr, da war's. Ein gutes Beispiel. Muss ich zurücknehmen. Und diese perfekte Ehepartner, diese wunderschöne Frau, die kannst du programmieren. Die kommt morgens rein und sagt, guten Morgen, Schatz, du bist der Größte. Und die meckert nicht rum, dass deine Socken da im Badezimmer wieder einfach auf dem Boden liegen. Die hebt sie einfach auf und sagt, ist doch nicht schlimm, ich liebe dich. Es ist mir ein Wohlgeruch. Eine angenehme Stimme, ein wunderbares Aussehen. Wird dich das glücklich machen? Egal, wie sehr gerade alles in dir Ja schreit, glaub mal nein. Du bist im Ebenbild Gottes geschaffen und du bist so geschaffen, dass du ein Gegenüber brauchst. Ja? Und ja, das mit dem Anderssein, mit dem Andersdenken, mit dem Andersgeprägtsein, das kann manchmal ganz, ganz dolle nerven. Aber es ist auch sehr, sehr spannend. Es ergänzt mich. Und wenn der andere dann sagt, das steht dir aber richtig gut, ich schaue dich gerne an. Dann hat das eine Bedeutung, das hat von diesem Roboter keine Bedeutung. Das ist nicht mein Gegenüber. Ja, das kann mich nicht wirklich, das kann mein Herz nicht tief berühren. Das kann nur ein wirklicher Mensch. Gott will nicht von einem Tonband seinen Lobpreis hören und sich das dann selber vorspielen und sagen, ach wie toll bin ich. Nein, Gott wollte ein Gegenüber und hat uns geschaffen, so wie er ist, mit einem freien Willen. Ich kann mir vorstellen, dass die Schöpfung erstmal sich die Augen gerieben hat. Also wenn ich die beiden Schöpfungsberichte im Genesis so lese, ich stelle mir das mal so vor. Gott spricht und es ward. Bau, bau, bau. Er spricht die Sachen in Existenz und dann sind sie in Existenz. Und dann stelle ich mir vor, geht Gott auf die Knie, nimmt Matsch von der Erde und formt den Menschen. ein Matschmännchen, wenn du so möchtest, macht sich die Hände schmutzig. Das vorher mit der Schöpfung hatte wunderbar funktioniert. Er hatte eine Schöpfung, die aufs Wort gehorchte. Gott sprach und es ward, wenn man schon mal allmächtig ist. Jetzt macht er dieses Wesen und sagt, bitte Leute, ein Gebot, ja, bitte von dem Baum nicht. Und Adam und Eva, ihr kennt die Geschichte. Adam! Ich glaube, die Bäume haben sich die Augen gerieben, die Berge haben sich die Augen gerieben, haben gesagt, was ist das denn? Es lief doch alles gerade so toll mit der Schöpfung. War doch gerade alles so wunderbar. Eine Schöpfung, die auf das Wort des Schöpfers gehorcht. Was sind das denn, bitteschön, für Matschleute? Frei. Frei als Gottes gegenüber. Mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt durch die Schöpfung. Aber wenn man drüber nachdenkt, was der Psalmist hier beschreibt, das ist ja die Würde des Menschen im Alten Testament. Das ist ja noch die Würde des gefallenen Menschen halt durch die Schöpfung. Das ist ja gar nicht neuester Stand. Gott machte sich die Hände schmutzig in der Schöpfung des Menschen und er machte sich die Hände blutig in der Erlösung des Menschen. Was sagt das eigentlich über den Wert von Menschen aus, dass Gott selbst Mensch wurde? Das berührt mich so tief. Ja? Wir sagen hier immer so schnell, ja, ich habe lebendigen Glauben, ich habe keine Religion, alle anderen haben Religion und manchmal finde ich das ziemlich oberflächlich, vor allen Dingen, wenn man gute Freunde hat, die in unterschiedlichen Religionen unterwegs sind und sehr, sehr aufrichtig und auch teilweise sogar sehr, sehr vorbildlich, mag ich manchmal dieses oberflächliche Dahergerede nicht. Aber eine Sache stimmt schon. Das Christentum, wenn du es mal so nennen möchtest, weicht einfach völlig von dem religiösen Muster ab, was ich am Anfang beschrieben habe. Was ist das Muster? Der Mensch strebt zu den Göttern. Die Götter sind toll, perfekt, lassen sich auch nicht gerne in Frage stellen, wenn man schon mal allmächtig ist, ja, sondern sind da oben und bestimmen und wir denken, wow. So, und jetzt geben wir uns Mühe und denken, mehr beten. Mehr machen, mehr. Irgendwie müssen wir jetzt mehr meditieren oder auf Knien pilgern oder Ernährung umstellen. Weiß der Kuckuck. Der Mensch strebt zu den Göttern. Gott sah sein Gegenüber, diesen Menschen, den er geschaffen hat, dem er so viel Würde gegeben hat, verführt durch den Teufel und kommt ihm hinterher. Und das geht nur, indem er selber Mensch wird. Christentum heißt nicht, wir streben zu den Göttern, sondern wir glauben an den Gott, der zu uns gestrebt ist, der herabgestiegen ist, der zu uns gekommen ist. Der Mensch wurde in allem, wie in allem als Mensch erfunden. Das tut Gott. Was sagt das über die Würde des Menschen aus? Paulus schreibt an Timotheus, er sagt, es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Mittler zwischen Mensch und Gott, nämlich der Mensch Jesus Christus. Paulus, da hättest du jetzt ruhig mal sagen können, der Mensch und Gott. Nicht, dass sie irgendeine humanistische Fantasien bekommt. Ja? Es gibt nur einen Gott, nur einen Mittler zwischen Mensch und Gott, nämlich, jetzt kommen wir zu sagen, der Mensch Gott. Nein, nein, der Mensch Jesus Christus. Wie ich diesen Vers liebe. Was sagt das über den Wert des Menschen aus? Und dieser einzige, dieser zweite Adam ohne Sünde, was er für uns getan hat. Wisst ihr, ich mag gerne Kunst und meine Kunst sind meistens Worte, Lyrik, Gedichte, Lieder. Ich mag gerne Musik. Ich schätze mal, deswegen bin ich Liedermacher. Die Kombination von Texten, von Musik, das ist so mein Ding. Ich bin nicht so der grafische Typ. Also, dass ich so von einem, wenn du mich mitnimmst und sagst, Uwe, wir haben in Bielefeld eine Kunstausstellung, du hast noch ein bisschen Zeit, guck dir das mal an, wenn ich sehr höflich bin, komme ich mit. Ja, also es ist nicht, dass ich das schlecht reden will, es ist so, dass ich ein Banause bin, dass ich da nicht so viel Wertschätzung für habe. Andere haben das auch, wenn sie Lyrik lesen oder so, denken, naja, schön, toll, bisschen schmalzig. Ne? So, wir sind alle unterschiedlich. Und wenn es dann so abstrakt wird, die Bilder, also so ein paar Farbkleckse, und dann sagen, wow, wie genial. Ja, ich sag mal, wie es ist. Dann denke ich an die Bilder, die an meinem Kühlschrank hängen von meinen Enkeln. die wenigstens noch mein Herz berühren. Für Opa steht da drauf. Ne? Und ich sehe dann nicht so einen großen Unterschied. Aber wie gesagt, das ist nicht, weil das nicht höchst anspruchsvolle Kunst ist. Will keinen angreifen, niemand zu nahe treten. Ich bin ein Banause, das gebe ich zu. Ich habe da nicht so großen Zugang zu. Das ist das Problem. Und jetzt höre ich so ein Klecksebild. Schmiererei will ich nicht sagen. So ein Klecksebild hat gerade bei der Versteigerung 10 Millionen Euro gebracht. Dann sage ich, nein, das kann nicht sein. Die haben sich da mit dem Komma vertan. Geht ja schnell. Nein, auf gar keinen Fall. Wer bestimmt denn bitte schön? Ich würde sagen, wie dekadent ist das denn? Wissen die nicht, dass Menschen hungern und was man dann so sagt? Wer bestimmt denn, dass dieses Bild 10 Millionen Euro wert sein kann? Sag ich dir. Der, der sein Portemonnaie rausholt und die 10 Millionen Euro auf den Tisch legt. Ab dann steht das Bild in jedem Katalog für 10 Millionen Euro, weil es einen Käufer gibt, der bereit ist, dafür zu zahlen. Die Heilige Schrift sagt in 1. Petrus 1, Vers 18, ihr wisst doch, dass ihr nicht mit Vergänglichem, mit Gold oder Silber freigekauft wurdet, aus einem Leben ohne Inhalt, wie es euch von den Vätern vorgelebt wurde, sondern mit dem teuren Blut eines makellosen, unbefleckten Lammes, mit dem Blut Christi. Der Gott, der Mensch wird und der sein Blut gibt, um mich zu erlösen, der bestimmt meinen Wert. Der Psalmist hat es geahnt, die Würde des Menschen schon in der Schöpfung. Aber ihr Lieben, lasst uns das mal weiterdenken im Neuen Testament. Die Würde des Menschen in der Erlösung. Was ist jeder Einzelne von uns Gott wert? Ich möchte dir heute zurufen, schau nach oben. Gott bestimmt deinen Wert. Du bist unfassbar wertvoll. Deine Identität ist es mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und dein Wert besteht übrigens auch nicht, liebes Gotteskind, darin, dass du dich mit anderen vergleichst. Wenn du singst, dass es andere gibt, die schöner singen oder schlechter. Dass andere schneller laufen können als du, dass andere mehr erreichen, dass darin besteht alles nicht dein Wert. Dein Wert besteht darin, dass du erschaffen wurdest als Gottes Gegenüber und dass du erlöst wurdest durch Christus, der sein Blut gab, für jeden Einzelnen von uns. Das bestimmt den Wert des Menschen. Und wenn ich vorhin gesagt habe, ich beklage manchmal eine gewisse wissenschaftliche Menschenverachtung, so muss ich der Ehrlichkeit halber auch sagen, ich beklage auch manchmal eine theologische Menschenverachtung. Ich beklage manches Mal gerade so bei uns Evangelikalen so dieses Herausheben, der Mensch ist ein Wurm. Er ist durch und durch schlecht. Er ist durch und durch verdorben. Er ist so, ne? Wenn das so, manchmal war mir das und ist mir das too much. Ja? Er ist erlösungsbedürftig. Ja, das habe ich verstanden. Ohne Jesus geht da gar nichts. Er musste erlöst werden. Er ist erlösungsbedürftig. Ja, und Menschen können sich immer weiter von Gott entfernen, können selbst entfremdet sein, können wirklich grausame, schreckliche Dinge tun. Und trotzdem sage ich dir, der kaputteste und böseste Mensch der ganzen Welt ist immer noch eine Ruine der Herrlichkeit Gottes. Und ein Preis wurde für ihn bezahlt, um ihn zu retten. Und das soll doch mein Menschenbild bitteschön prägen, wenn ich über Leute rede oder wie ich mit Menschen umgehe. Deshalb finde ich auch unsere deutsche Verfassung so sehr schön. Die Würde des Menschen, so beginnt sie, ist unantastbar. Das entspricht der Heiligen Schrift. Ja, das ist so. Und wenn dieser Mensch 10 Frauen vergewaltigt hat und 10 Männer ermordet hat, wird er weder vergewaltigt noch ermordet. Sondern wir werden in jeglichem Urteil, das wir sprechen müssen, seine Menschenwürde nicht anrühren. Egal wer schreit, hat er doch verdient. Und aufhängen und Leute, die so reden, ja, die haben nicht verstanden, was Menschenwürde bedeutet. Die Gott jedem Einzelnen von uns verleiht. Und so möchte ich Menschen sehen und so möchte ich mit Menschen umgehen. Wir dürfen uns ja im Moment nicht die Hand geben, ne? Ich habe eine super Idee, die kommt aus Indien. In Indien, wenn ich dort bin mit meinen Freunden, in Nordindien vor allen Dingen, wir geben uns nicht die Hand, sondern man macht so, mach mal. Und man sagt, Namaste. Namaste. Keine Viren werden übertragen. Und du kannst Namaste übersetzen, es könnte bedeuten, ich grüße das Göttliche in dir. Das mag ich richtig dolle gerne, auch wenn es mal aus einem anderen Kultur- und Religionskreis kommt. Aber das ist das, worüber ich rede. Ich werde nicht das Göttliche in dir vergessen, egal wie verrottet und verkommen dieser Mensch seinen Weg geht. Egal wie böse das ist, was er getan hat. Ich werde seinen göttlichen Ursprung, sein Erschaffensein im Ebenbild Gottes und sein Erlöstsein durch das Blut Christi potenziell niemals aus den Augen verlieren. Das bringt mich als Christ, es ist meine Pflicht, der Kampf für Menschenrechte. Und letztendlich ist es ja auch etwas, was mich zum Kampf gegen die Kinderprostitution auf der ganzen Welt bewegt hat. Ich möchte noch einen dritten Punkt schließend herausheben, die Konsequenz, der Mensch mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und das ist der Mensch als Gottes Partner. Der Mensch als Gottes Partner. Vers 7 sagt, du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, eben auch dadurch, dass er mit Verantwortung und Autorität ausgestattet ist, dieser Mensch. Er ist geschaffen als Herrscher und nicht als Sklave. Und auch das, mit Verlaub, fehlt mir sehr, sehr oft in der Theologie, wenn wir über Menschen und wenn wir über Menschenbild reden. Wir sind geschaffen als Gottes Gegenüber, als Herrscher und nicht als Sklave. Als Gottes Partner, um gemeinsam mit Gott etwas zu tun. Die meisten Religionen fordern Unterwerfung. Und das hatte Gott schon längst, bevor er den Menschen geschaffen hat. Gott sprach und es ward. Das ist Unterwerfung. Aber er schuf diesen Partner. Er schuf dieses Gegenüber mit diesem eigenen Willen, um mit ihm gemeinsam zu herrschen über die Erde. Das finde ich schon ganz, ganz dolle spannend. Du sagst, Uwe, aber was wird denn aus Gehorsam? Wir müssen doch gehorsam sein. Und Gott spricht, dann müssen wir das doch tun. Ja, aber weißt du, es ist kein Kadavergehorsam, den Gott fordert. Es ist nicht einfach, reiß dich zusammen und mach, was im Buch steht. Dann wirst du gesegnet. Nein, nein, Gott gibt sich unglaubliche Mühe in seinem Wort, um mit uns ins Gespräch zu kommen, zu sagen, Schätzelein, du bist jetzt 20 Mal vor diese Wand gelaufen und das Blut strömt aus deiner Nase. Ich sage dir, geliebtes Kind, siehe die Tür. Das ist Heiligung. Das ist Buße. Das ist Gehorsam, den Weg zu gehen und zu verstehen, Mensch, die Tür. Gott, was bist du genial. Er weiß schon, dass wir das auch verstanden haben müssen. Dass einfach irgendwelche Gebote, die wir übernommen haben, soll man als Christ und so, dass das ganz, ganz wenig Kraft entfaltet in unserem Leben. So hat er uns geschaffen, dass wir überzeugt sein wollen, dass wir aus Überzeugung handeln und dann mit Leidenschaft auch handeln. In 1. Mose 2, Vers 19, in diesem zweiten Schöpfungsbericht, da heißt es, und Gott, der Herr, bildete aus Erde alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, dass er sähe, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gäbe. Kurz vorher haben wir eine Beschreibung gehört in der Schöpfung, wie Gott das Meer schafft und das Festland. Und dort heißt es, dass er ihnen die Namen gab. Er nannte es Meer und er nannte es Festland. Im Hebräischen sind Namen nicht nur dazu da, jetzt um den Fritz vom Franz zu unterscheiden, sondern im Hebräischen haben Namen viel, viel mehr Bedeutung. Es spricht von einer Identität und von einer Natur. Und wenn es heißt, um Gott nannte es Meer, Das heißt, Gott sagt, wo es anfängt und wo es aufhört. Und Gott hat das auch mit den Gezeiten geregelt. Die gesamte Natur des Meeres wird ihm in der Namensgebung zugesprochen. Das ist typisch Hebräisch. Du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihrer Sünde. Es ist ein prophetisches Zusprechen im Hebräischen. Namen haben da ganz, ganz viel Bedeutung. Und jetzt hat er dieses Matschmännchen, diesen tollen Menschen, sein Gegenüber mit einem freien Willen, bisschen unberechenbar. Und jetzt geht das weiter. Gott macht die Tiere und er bringt sie zum Menschen und sagt, jetzt kümmere dich, regel das. Und der Mensch sagt, lass mal überlegen. Esel? Nee, Elefant. Esel? Nee, das kann kein Mensch aussprechen. Ich sag mal Pferd. Versteht ihr? Es geht um viel mehr als um Buchstabenzusammensetzung und sich irgendein Wort auszudenken. Ja, das kann ein Kindergartenkind. Nein, es ist das, was Gott vorher mit dem Festland und dem Meer gemacht hat, macht der Mensch jetzt mit den Tieren. Er ist geschaffen, um mit Gott gemeinsam zu herrschen. Und das heißt für mich heutzutage noch, wenn ich über die Schöpfung nachdenke und die Botschaft, dass ich einen Auftrag habe, auch an Umwelt und auch an den Tieren dieser Welt. Und Tierrechte und Umweltschutz sind mir nicht egal. Wisst ihr, was ich immer hochinteressant finde? Entschuldigt, wenn ich das mal so sage, aber ich bin ein alter Mann, die dürfen ja schon mal über das Ziel hinausschießen. Ich habe es nie verstanden, wie in unseren Kreisen das Wort Schöpfungsordnung immer dann fällt, wenn Frauen irgendwas nicht dürfen. Auf einmal ist die Schöpfungsordnung ganz wichtig, aber Tierschutz und Umweltschutz geht uns doch ziemlich am, interessiert uns nicht so. Kann man das so sagen? Schöne Grüße, das Weltfrauentag heute. Habe ich das auch unter. Herrschen heißt übrigens nicht ausbeuten. Herrschen heißt nicht, sich wie ein Pascha aufspielen, sondern herrschen bedeutet sich kümmern und die Verantwortung tragen für diese Erde. Gottes Schöpfungsabsicht ist nicht, dass der Mensch ein geistlicher Befehlsausführer ist, sondern dass er lernt, göttlich zu denken und zu entscheiden. Und Gott hat ihm Autorität gegeben, auf dieser Erde etwas zu bewegen. Und ich möchte dir am Ende dieser Predigt ganz dolle Mut machen, deine Berufung zu ergreifen. Da, wo Gott dich hingestellt hat. Denk dran, Mensch, du bist wer. Schon durch die Schöpfung. Auch Menschen, die keine Christen sind, sind wer. Du bist wer. Du bist erlöst, du bist Gottes Kind. Er möchte etwas durch dich gestalten in dieser Welt. Das ist seine Urabsicht von der Schöpfung her. Mit Christus zu herrschen und diese Welt zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen. Als Vater, als Mutter, dich in deine Kinder zu investieren. Als Angestellter, als Arbeitgeber. Als Elternbeiratssprecher deiner Schule. In der Uni, in der Schule, in der Nachbarschaft. Im Fußballverein. Da, wo wir stehen, stehen wir nicht aus Zufall. So oft beten Christen in schwerer Lage, Herr, hol mich heraus. Und der Heilige Geist sagt, Baby, bring mich da rein. Deswegen bist du da drin, weil du mich da reinbringen sollst. Das ist dein Platz. Da sollst du gestalten zusammen mit mir. Es ist so wichtig. Als Gott mir die Berufung gab, gegen Kinderprostitution zu kämpfen, werde ich nie vergessen. Ich sage das nicht so oft heutzutage. Hörte ich Worte in meinem Herzen und wie Gott zu mir sprach, Uwe, sorg dafür, dass es aufhört. Sorgt dafür, dass es aufhört. Und ich kann ja jeden verstehen, der sagt, weißt du, Schäfer, komm mal ein bisschen runter. Ist ja schön, wenn man mal dem einen oder anderen Kind helfen kann. Ist ja schön, wenn wir ein paar hundert befreien können, dann werden wieder ein paar tausend verschleppt. Also ist ja nicht so, als sähe es wirklich gerade danach auf, dass du dafür sorgst, dass es aufhört mit deinen Konzerten oder was. Ich glaube von ganzem Herzen, dass mein König im Exil ist. Aber er hat versprochen, dass er wiederkommen wird. Und mein Christsein definiert sich nicht so sehr wie ein Sitzen auf einem gepackten Koffer auf der Bushaltestelle, Lobpreislieder singen und auf die Entrückung zu warten. Sondern mein Christsein definiert sich eher daher, dass ich Teil einer Widerstandsgruppe bin. Teil eines Revolutionskommandos. Und diese Widerstandsgruppe steht im Widerstand zum Gott dieser Welt, der Kinder auf den Strich schickt und sie opfert, der für die schrecklichsten Dinge verantwortlich sind. Aber wir gehören zu einem anderen Reich. Unser König ist noch im Exil. Und ich weiß nicht, an welche Grenze er dich geschickt hat und welche Schlacht du zu schlagen hast. Meine sind die Kinder dieser Welt, dazu hat er mich beauftragt. Aber ich weiß, Jesus, unser König, wird wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, wird er mich mitten in der Schlacht finden. Und wenn er seine Füße auf die Erde setzt, dann wird das Thema Kinderprostitution beendet sein. Und so machen wir es uns hier nicht bequem und warten darauf, dass er wiederkommt, sondern wir stehen hier in einem Kampf, um diesen Wahnsinn zu beenden. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Weil jedes dieser Kinder eine ungeheure Würde hat. Weil jedes dieser Kinder Gott unfassbar wertvoll ist. Ob sie Soraya heißen oder wie auch immer. Ob sie hinduistischen oder buddhistischen oder muslimischen Hintergrund haben. Gott kennt sie alle. Und Jesus Christus würde sein Leben geben für jedes einzelne von ihnen. Und er hat mich gefragt, ob ich das auch tun würde. Sorgt dafür, dass es aufhört. Ich will mit Gott herrschen in dieser Welt. Und egal, wie groß die Übermacht ist und egal, wie sehr es so wirkt, als würden wir hier verlieren, werden wir nicht. Das Ende ist, der König kommt wieder und wir werden gewinnen. Das gibt mir die Kraft. Das gibt mir die Kraft, weiterzumachen und weiterzukämpfen und einzutreten für die Würde jeden Kindes, für die Würde jeden Menschen. So wie jeder von uns berufen ist. Amen. Ich würde gerne noch ein Gebet sprechen und wenn ihr mögt, würde ich mich freuen, wenn ihr mit mir aufsteht. Himmlischer Vater, unser Herr Jesus Christus, es fehlen die Worte, dir zu danken für die Liebe und die Ehre und die Wertschätzung, die du uns entgegenbringst. Herr, wir haben verstanden, dass es der Teufel ist, der Verleumder, der den Menschenhass schürt in unseren Herzen und schüren will im gefallenen Menschen. Aber dass du uns etwas ganz anderes zusprichst, eine ganz, ganz andere Identität zusprichst. Und ich bete, dass dieses Wort Frucht tragen wird in unseren Herzen, in der Art und Weise, wie wir jeden Menschen sehen auf der Welt. Herr, du weißt, wen ich verachte und wozu ich neige. Und das ist bei jedem von uns ein bisschen anders. Wer die sind, die wir so verachten können manches Mal. Ich bringe dir das und danke dir für die Kraft deiner Erlösung. Ich möchte, dass sich das ändert. Ich möchte keinen Menschen hassen. Ich möchte keinen Menschen ablehnen. Ich möchte von deiner Liebe geprägt sein. Herr, ich bete für diese feine Gemeinde. Und ich bete, dass dieses Wort in unseren Herzen auf fruchtbaren Boden fällt und Frucht bringt. Ich bete für unser Konzert heute Abend, Herr, dass angesprochene Leute, die eingeladen wurden, kommen, von dir etwas hören, ein Herz berührt bekommen und dass es Auswirkungen hat in fernen Ländern, wo Kinder eine zweite Chance bekommen oder vielleicht auch eine erste. Danke, Herr, dass du Geschichte schreibst die ganze Zeit. Und dass wir deine Partner sind dabei, an deiner Hand, dass wir es gemeinsam tun. Und wir sind gespannt auf das, was du vorbereitet hast. Amen.
Ja, wir haben hinten links.